Guten Morgen. Ich lese mit uns Psalm 145. Ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von der Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern deine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigest alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und er rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen. Wir haben den Sonntag des Gebets. Gebet. Die grundlegende Sache irgendwie in unserem Glaubensleben, wenn es so um den Alltag geht, und doch die schwierigste. Jesus sagt über das Gebet zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 13 und 14: Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr irgendetwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Alles, worum wir bitten werden, das wird er tun? Das ist unglaublich. Gott ist allmächtig, aber wenn er alles tut, worum wir ihn bitten, haben wir Zugriff auf die Allmacht. Gebet ist mächtig. Aber es fühlt sich nicht so an, oder? Für uns ist Gebet nicht mächtig, sondern eher schmächtig. Es klingt gleich, ist aber komplett anders. Ja, biblisches Gebet, das ist Gespräch mit dem Allmächtigen, ein tiefer Austausch, sein Herz offenlegen. Biblisches Gebet steht in der festen Zuversicht, dass Gott das Gebet hört und handelnd unser Rufen erwidert. Unser Gebet ist meistens eher ein Abarbeiten einer Gebetsliste oder meistens eher von den Anliegen, die uns gerade einfallen. Oft weniger ein inniges Gespräch, mehr ein mühsames Ritual. Oft beten wir nicht einmal in der Annahme, meistens beten wir nicht einmal in der Annahme, dass der Allmächtige tatsächlich eingreifen könnte oder tatsächlich eingreifen will. Schließlich sagt Jesus ja auch, was ihr in meinem Namen bittet oder an anderer Stelle in seinem Willen, das wird er tun. Aber entsprechen unsere Gebete Gottes Willen? Wird er sie dann wirklich auch erhören? Wenn also unser Gebet nicht nur gehemmt wird von Zweifeln an unserem Gott, sondern zusätzlich auch noch zu Zweifeln an uns selber, ist unser Gebet verständlich ein bisschen zurückhaltend. Entweder halten wir uns im Gebet zurück oder wir halten uns mit dem Gebet zurück. Aber diese Probleme lassen sich durch eine Sache lösen. Lobpreis. Lobpreis. Ja, das, was die Leute heutzutage als Gemeindegesang benennen, aber auch der ganz einfache Lobpreis oder besonders der im Gebet. Die meisten Gebete, die wir in der Bibel finden, sind reiner Lobpreis. Und damit kommen wir zu dem Psalm, das Gebetsbuch in der Bibel, ja, in dem halt die meisten Gebete in der Bibel sind. Und fast alle haben Lobpreis als einen ganz elementaren Kern. Und das sind die Gebete, die quasi Gott mit dem Stempel verifiziert hat, nach meinem Willen. Schließlich sind sie in der Bibel. Lasst uns also jetzt vom Psalm 145 lernen, wie Lob unser Gebet verändert. Psalm 145, ein Loblied von David. Ja, also dies ist wirklich ein Lied sogar. Also sollten wir jetzt bei so einem Psalm vielleicht in unserer Wahrnehmung und unserem Verständnis auch so ein bisschen es auch als Lied wahrnehmen. Wie es so mit Liedern ist, geht es manchmal mehr um die Wirkung und die Einprägsamkeit in der Darstellung als um eine dogmatisch umfangreiche Darstellung. Ja, Psalmen sind Poesie. Ja, also was bedeutet das jetzt praktisch in diesem Psalm zum Beispiel? Im Hebräischen fängt jeder Vers mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet an. Verrückt, oder? Die Verse sind also abgegrenzt dadurch, dass sie ganz klar einem Buchstaben zugeordnet sind. Dann haben wir das Alphabet einmal durchgepsalmt. Das ist wahrscheinlich zur besseren Einprägsamkeit. Was jetzt ist auch irgendwie ein cooler Trick. Ich frage mich manchmal, wie das im Deutschen klingen würde. Wäre wahrscheinlich irgendwie seltsam. Aber jetzt wird's spannend. Jetzt haben wir also die Verse durch die Buchstaben abgegrenzt und jetzt ist jeder Vers ein sogenannter Parallelvers. Ja, er besteht also aus zwei Teilen, die parallel sind. Ja, also, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Ja, oder in Vers 7. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Ja, also es ist zweimal irgendwie das Gleiche. Diese zwei Teile sind quasi parallel zueinander. Sie sagen dasselbe, nur nochmal anders. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Zweimal dasselbe, nur anders. Es ist quasi ein Rhythmus, es ist ein Reimschema, nur dass es sich nicht klanglich reimt, sondern inhaltlich. Das ist jetzt aber nicht, weil David nicht anderes einfiel, dass er sich immer wiederholt hat, sondern alles, was David an Gott lobt, ist es auch wert, doppelt oder ewig oft gelobt zu werden. Ja, er schreibt, groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unausforschlich. Das führt uns jetzt also zum ersten Predigtpunkt. Beeindruckt von Größe, gezwungen zum Lob. Und hier betrachten wir jetzt die Verse 1 bis 6. Wir haben jetzt nämlich verstanden, wie diese Parallelverse funktionieren. Und dann wird es sofort am Anfang schon spannend, ja, weil wir haben immer einen Vers, der eine parallele Bedeutung hat. Jetzt haben wir aber die ersten zwei Verse und die sind quasi identisch. Wir haben also eine Parallele auf einer Parallele. Es ist David also scheinbar sehr wichtig, was er hier sagen will. Ja? Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Ich will dich täglich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Das ist ja also der zentrale Punkt von David. In jeder Variante, immer und ewiglich, täglich. Er will Gott erheben, ihn loben, ihn preisen und ihn rühmen. So viele verschiedene Worte für eine Sache müssen euch erstmal einfallen. Alles, was David tut, ist zu Gottes Ehre. Alles, das sagt es uns. Zu jeder Zeit, auf jede Weise. Soli Deo Gloria. Und damit sind wir schon am Knackpunkt dieses Psalms. Oder zumindest an dem Punkt, der uns knackt. Ja, weil alles zur Ehre Gottes, können wir unsere Leben damit überschreiben? Kaum, oder? Kommen wir in unserem Herzen auf die Idee, Gott zu loben? Und dann erst recht, loben wir ihn mit unseren Worten? Und unsere Taten sprechen dann wohl für sich. Woran scheitert bei uns das Lob? Ist es das Vertrauen in Gottes Macht, das uns fehlt? Ja, zweifeln wir daran, dass Gott all die großen Dinge dieses Weltgeschehens in seiner Hand hat oder unsere wirtschaftliche Situation oder unsere zwischenmenschlichen Beziehungen? Warum sind wir voller Angst, Sorge, Unsicherheit? Wir haben oft das Gefühl, Treue und Gehorsam haben die Folge, dass wir Verluste einfahren, dass wir zu kurz kommen. Glauben wir nicht, dass Gott die Macht hat, uns in unserem Gehorsam zu bewahren, zu beschenken, dass es uns an nichts mangelt? Oder zweifeln wir an seiner Herrlichkeit? Ist es für uns notwendig zu sündigen, weil Gott nicht ausreicht? Weil wir zusätzlich zu Gott noch Freude und Unterhaltung und Ablenkung woanders brauchen? Und hier kommt der Lobpreis ins Spiel. Hier kommt der Lobpreis. Von dem Glanz, herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen. Und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. In Vers 5 hier, dieses mit den von deiner Majestät will ich sprechen. Dieses Sprechen ist auch so ein Nachsinn, darüber grübeln über deine Wundertaten. Lobe Gott und sinne gleichzeitig über das nach, was du lobst. Ja? Sinne über seine Herrlichkeit nach. Lass auf dich wirken, was das bedeutet. Dadurch werde er erfüllt mit einer Begeisterung, ihn noch mehr zu loben. Was bedeutet Nachsinn? Machen wir das mal vor. Ja. Wir lesen also und loben die furchterregende Macht seines Waltens. Okay, dann überlegen wir jetzt einfach kurz, was bedeutet furchterregende Macht. Mir fällt jetzt zum Beispiel als erstes ein, die Wanderung durchs Rote Meer, auch im Psalm 66. Ja, die Israeliten fliehen gerade aus der Sklaverei in Ägypten und sind in Richtung Kanaan und stehen dann kurz vorm Roten Meer und auf einmal kommt die gigantische, furchteinflößende Armee der Ägypter hinterher. Das Volk ist gefangen zwischen einem Hammer und einem ziemlich nassen Amboss. Und was macht Gott jetzt? Ja, lenkt er jetzt irgendwie die Ägypter um, verwirrt sie, schickt ganz viele Schiffe, um die Israeliten rüberzuführen? Nein, er teilt das Wasser. Er schiebt die beiden Seiten des Meeres auseinander und bildet Mauern, Staudämme aus reinem Wasser. Was für eine Gewalt! Das ist furchterregende Macht. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was für eine dreiste Verletzung der Naturgesetze das ist? Wir stellen hier doch fest, dass es nichts gibt, was die Naturgesetze aufrechterhält, wenn Gott es nicht will. Das ist andersherum. Es gibt außer Gott gar keinen Grund, dass die Naturgesetze existieren. Ja, warum gibt es Schwerkraft? Wenn ich dieses Glas jetzt fallen lasse, fällt es runter. Warum ist das so? Ja, da wissen wir sofort. Ja, das ist Massenanziehung. Ne? Die Erde ist eine große Masse und da wird andere Masse angezogen. Haben wir sofort eine Antwort da. Aber warum ist das so? Ja, Relativitätstheorie, Zeit- und Raumverhältnis, das dann Einstein und irgendwas mit Star Trek und es gibt keine Erklärung für die grundlegendsten Naturgesetze. Außer Gottes Treue und Größe. Und Gott demonstriert diese Tatsache, indem er sie einfach außer Kraft setzt, wie zum Beispiel damals beim Roten Meer, wenn es für ihn das Richtige ist. Unter seinem Willen werden Naturgesetze eher zu Naturrichtlinien. Maximal. Das ist furchteinflößende Macht. Das sind Wundertaten. Das ist Majestät. In Hebräer 3, Vers 1 heißt es von Jesus, dass alles durch ihn geschaffen wurde und alles hält er durch das Wort seiner Macht. Das ist damit gemeint. Jedes Naturgesetz, jedes kleine Molekül, jedes subatomare Teilchen. Alles hält er durch das Wort seiner Macht. Und das ist eine Macht, die wir uns gar nicht vorstellen können. Seht ihr, was wir gemacht haben? Wir haben kurz über Gottes Größe nachgesinnt, nachdem wir ihn gelobt haben. Und jetzt können wir nicht anders, als über ihn zu staunen und ihn zu loben. Das Lob Gottes ist die einzige logische Reaktion auf seine Größe. Und für uns vollkommen notwendig. Wir müssen Gott loben, um das Ausmaß und die Bedeutung seiner Größe zu verinnerlichen. Beeindruckt von Gottes Größe sind wir gezwungen zum Lob. Okay, wir zweifeln jetzt also nicht mehr an seiner Macht. Da kann ja kein Zweifel bestehen. Was hindert uns dann, ihn jetzt mit ganzem Wesen zu loben? Zweifeln wir an seiner Güte? Wir sehen, Gott ist mächtig und stark genug, um uns zu helfen, offensichtlich, und groß. Aber nur weil er es kann, tut er es auch? Und woher wissen wir, dass Gottes Versorgung für uns das Beste ist? Anders als die Zweifel in Gottes Größe, sind unsere Zweifel in seiner Güte auf eine gewisse Weise begründet. Warum sollte Gott uns mit Güte und Barmherzigkeit begegnen? Wenn wir uns doch alle Mühe geben, uns bei ihm verhasst zu machen. Unser Zweifel ist nicht begründet, weil Gott nicht gut ist. Nein, unser Zweifel ist begründet, weil wir Gottes Zorn verdient haben. Gottes Größe und Gerechtigkeit verdammen uns in unserer Kleingeistigkeit und Verdorbenheit. Aber jetzt singen wir und wir loben durch Psalm 145. Und jetzt fährt der Psalm mit Vers 7 fort. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen. Aber jetzt, pass auf. Erinnert ihr euch noch an die Parallelverse? Ja? Paralleler Inhalt. Zweimal dasselbe gesagt. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen. Und deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Das ist überhaupt nicht parallel. Nein, schließen die beiden sich nicht sogar aus? Müsste Gott nicht, um uns gütig zu sein, seine Gerechtigkeit widersprechen, weil wir ja alles tun, um seinen Zorn zu verdienen? Ist das nicht die Bedeutung von Gnade, Gnade vor Recht? Aber jetzt fährt der Psalm auf diese Weise fort. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Aber deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Moment, hier gibt ja jetzt einiges keinen Sinn. Vorhin ging es noch um den großen, den mächtigen, den majestätischen Gott. Furchterregend mächtig. Und plötzlich sind wir bei den ganz kleinen Menschen. Gott ist herzlich, geduldig, voller Liebe. Was für ein Kontrast. Das eine macht das andere unglaublich, ausgeschlossen quasi. Aber bei Gott sehen wir die beiden Seiten sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern gegenseitig voraussetzen. Macht und Barmherzigkeit. Gerechtigkeit und Gnade. Diese Gegenüberstellung finden ihre Vollkommenheit, kommt zu voller Pracht in Jesus Christus. Gott selbst, der Mensch wurde. Der große Gott macht sich ganz klein. Am Kreuz nahm Jesus alle Sünde und allen Zorn Gottes auf sich. Seinen eigenen Zorn. Und erfüllte seine eigene Gerechtigkeit, um seine Gnade zu offenbaren. Oder handelt er nach seiner Gnade, um seine Gerechtigkeit zu beweisen? Durch Jesus am Kreuz werden Gnade und Gerechtigkeit vereint. Seine Gnade ist unsere Gerechtigkeit. Es gibt für uns keine andere Möglichkeit, gerecht zu sein, außer seine Gnade. Ihr seht, Psalm 145, Vers 7 ist ein Parallelvers. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen. Und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Es ist inhaltlich gereimt. Können wir also an Gottes Güte zweifeln? Oh, wie könnten wir? Wo er sich selbst geopfert hat, um uns gnädig zu sein. Seine Größe und Macht hat er aufgegeben, um uns gnädig zu sein. Er hören die Naturgesetze auf, Gesetze zu sein, als dass wir an Gottes Gnade zweifeln können. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist viermal parallel in einem Vers. Wenn irgendwas sicher ist, dann das. Was bleibt uns hier anderes übrig, als Gott zu loben? Lasst uns seine Gnade rühmen, damit wir nicht vergessen, wie herrlich sie ist. Gerecht aus Gnade sind wir überwältigt von Lob. Zum Einstieg in diese Predigt haben wir uns gefragt, wie Lob unser Gebet bewegt. Und jetzt haben wir zwei unausweichliche Gründe gefunden, ja, die sich regelrecht in das Gebet zwingen, weil sie so wunderschön und herrlich sind. Wir sind beeindruckt von seiner Größe und gerecht aus Gnade. Aber diese beiden Kategorien sind ja für uns eigentlich eher zwei neue Gebetskategorien. In unserem bitt- und anliegensgefüllten Gebet ist ja jetzt damit nicht unbedingt geholfen. Das sind ja jetzt zwei neue Sachen. Wir sind aber auch erst bei der Hälfte des Psalms. Jetzt wird es praktisch. In Vers 9 und 10 ist jetzt von Gottes Werken die Rede. Und diese werden gleichgesetzt mit seinen Getreuen. Ja, also seine Werke werden ihn rühmen und seine Getreuen werden ihn preisen. Diesen gilt seine Barmherzigkeit. Diesen gilt seine Gnade. Diese sind die einzigen, denen Gottes Gerechtigkeit zur Gnade wird. Sie sind seine Werke. Sie sind sein Volk, seine Gemeinde. Als Teilhaber der Herrschaft gehüllt in Lob. Das ist der dritte Punkt. Zu diesen Werken zählen jetzt alle, die durch den Geist erneuert wurden. Und die dadurch erkennen, dass alles an ihnen vor Gottes Gerechtigkeit vergeht. Aber sich jetzt darum an Jesus Opfer klammern, um darin in allem durch seine Gnade gerecht zu sein. Und plötzlich, ab Vers 10, ist es nicht mehr David, der Gott lobt, sondern die Gemeinde, die Getreuen, diese Werke. Und was loben sie? Die Herrlichkeit des Reiches und die Macht des Reiches. Wir sind wieder bei Größe angelangt. Ja, seht ihr, was passiert ist? Erst sind wir bei groß, Gott ist groß. Und dann kommt er plötzlich zu den Menschen und wird klein und barmherzig. Und dann nimmt er uns in dieser Barmherzigkeit jetzt mit. Und jetzt sind wir wieder bei groß. Aber wer ist jetzt groß? Hier ist von seinen Werken und dem Reich die Rede. Wer ist dieses Reich? Wenn Jesus von dem Reich geredet hat, wen hat er gemeint? Seine Gemeinde. Seine Werke. Uns. Gott hat die Gemeinde durch seine Gnade in seine Größe mit reingenommen. Wir sind Teilhaber an Gottes Größe. Ja, das, was diese Naturgesetze alle klein aussehen lässt. Der Psalm lobt die Pracht und die Herrlichkeit und Ewigkeit dieses Reiches. Alle Menschen sollen Gottes große Taten in diesem Reich sehen und durch seine Getreuen erfahren. Ihr seid die Gemeinde Gottes. Hier wird das Lob Gottes und seine Macht und seine Herrlichkeit sichtbar und seine Güte. Nicht irgendwo, nicht in der Natur, nicht in den Naturgesetzen, nicht in irgendetwas Großartigem, was ihr auf dieser Welt seht. Nein, hier in der Gemeinde. Woran? Warum hier? An genau dieser Umkehr durch den Geist. Wenn die Menschen ihre Verlorenheit zurücklassen, um Gnade und Gerechtigkeit in einem anzuziehen. Und wenn das geschehen ist, wird es sichtbar in der Heiligung, in der sie leben. Nein, das ist jetzt keine Ermahnung, heiligt euch mehr, strengt euch an. Das ist das Gegenteil. Es ist eine Verheißung. Es ist ein Fakt. Das ist die Veränderung und die Heiligung, die das Evangelium der Gnade mit sich zieht, in euch bewirkt und sichtbar werden lässt. Denn das ist der gesamte Sinn der Gemeinde. Gott ein Lob zu sein und seine großen Taten zu verkünden, die wir selber sind. Ja, wir sind die großen Taten. Die Teilung des Roten Meeres war ein Kinderstreich, ein cooler Trick. Nein, die wirklich beeindruckende Tat ist, wenn Menschen sich zur Umkehr bewegen. Das Herz eines Menschen zu verändern und Gottes Größe zu erkennen, das ist furchterregende Macht. Das kann nur Gott. Wir sind Gottes große Taten. Das sind diese Taten, von denen hier geredet ist. Das sollte uns ein Ansporn sein. Betet mutig, erwartet Großes als Teilhaber der Herrschaft in Lob gehüllt. Wir sind das Lob Gottes, was er sich in dieser Erde macht, auf dieser Erde. Hier wird es jetzt gefährlich. Es klingt jetzt nämlich ganz leicht danach, dass wir involviert sind in Gottes großem Werk, in seinen großen Taten. Ja, schließlich wird es an uns vollbracht. Aber verraten wir den Weg nicht, den wir jetzt gerade in dieser Predigt gegangen sind, indem wir plötzlich denken, unsere Fähigkeiten könnten irgendetwas bewirken und am Ergebnis ändern. Ja, durch Stolz oder durch Niedergeschlagenheit. Nein, wir sind Gottes Werke, gerecht aus Gnade, durch seine Größe, zu seinem Lob, das ist das Evangelium. Und es ist allein dieses Evangelium, das die Kraft hat, Großes in uns zu bewirken. Viertens, als Empfänger der Barmherzigkeit erfüllt von Lob. Der Psalm hat uns jetzt wieder in dieses Hoch geführt, zur Herrlichkeit und Größe Gottes. Und jetzt beugt er sich auch ein weiteres Mal wieder herunter. Zu uns, in unsere Kleinheit, in unsere Schwachheit. Mit Barmherzigkeit und Liebe. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Es könnte zu keinem besseren Moment kommen, weil wenn wir die Pracht und Herrlichkeit und die Herrschaft des Reiches hören, fühlen wir uns dort irgendwie fremd. Wir wissen, wir sind in Gottes Gnade geborgen. Trotzdem sind wir gebeugt. Täglich erleben wir Niederlagen gegen unsere Sünde. Und zwar nicht Sünde, weil wir einfach zu schwach sind. Sünde des vollen Bewusstseins. Wir wissen doch eigentlich genau, was wir in Gott haben. Trotzdem wenden wir uns wieder gegen ihn. Wir straucheln. Aber auch in allen anderen Dingen geht uns der Blick auf Gottes Herrlichkeit verloren und auf seine Herrschaft. Ja? Krankheit. Politik. Weltgeschehen, Finanzen, Stress oder die persönliche Überforderung mit dem deutschen Bürokratiesystem. Wir sind gebeugt. Aber auch hier ist es das Lob Gottes, das uns aufrichtet. Schau, er ist es doch, der die Strauchelnden stützt. Das loben wir hier. Wir loben, schau doch in die gesamte Schöpfung, wie er alle versorgt. Alle Augen schauen auf ihn. Und parallel dazu, im selben Moment, zur rechten Zeit, gibt er ihnen und füllt sie mit Wohlgefallen. Jedes Atom versorgt er im richtigen Moment mit der richtigen Anziehungskraft für die richtigen Van der Waals-Kräfte. Toll. Wenn doch seine Liebe und Fürsorge in der gesamten Schöpfung zu sehen ist, die doch gar nicht unter seiner Gnade und Gerechtigkeit steht unbedingt, wie viel größer sollte dann diese Liebe und diese Fürsorge und diese Barmherzigkeit für uns gelten? Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Vers 18 und Vers 19. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Ja, da sind wir wieder bei Jesus. Er ist die Wahrheit. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Er hat uns doch so viel mehr gegeben. Er will uns seine Gnade und Liebe, nein, an uns, nicht uns, an uns will er seine Gnade und Liebe vor der gesamten Welt zeigen. Das ist unser Sinn hier. Wieso sollte er uns denn jetzt nicht versorgen? Warum sollte er uns jetzt nicht erhören? Darum kommt zu ihm. Ruft, schreit, klagt in eurer Not. Dann werden eure Klagen das Lob sein. Die Lesung ist ja ganz interessant gewesen. Das ist die Gleichnisse von Jesus über das Gebet. Und er stellt Gebet mit einer Art Dreistigkeit vor. Ja, also wie der Freund zu seinem anderen Freund hinkommt, mitten in der Nacht und die ganze Familie wach klingelt, eine Dreistigkeit, aber eine Zuversicht, dass ihm geholfen wird, wenn er dreist ist. Oder die Kinder, wenn die ihren Vater um irgendwas bitten, sind die nicht höflich, sondern die sind schneller verzweifelt als notwendig. Und kommen mit einer Dreistigkeit in der Regel zu ihren Eltern. Aber es ist ihre einzige Hoffnung und die einzige Anlaufstelle. Und sie gehen mit vollem Vertrauen darauf aus, dass ihnen bei ihrem Vater geholfen wird. Und Jesus benutzt hier irgendwie diese krassen Beispiele von zwischenmenschlichen Verhalten, wo Leute davon ausgehen, dass ihnen geholfen wird, wenn sie einfach aufrichtig und stumpf sind. Und bei Menschen gehen wir von einem Wohlwollen aus, was wir bei Gott ausschließen. Von einer Großzügigkeit, die wir nicht bei Gott erwarten. Wieso gehen wir so zu Menschen, aber nicht zu Gott, der doch schon bewiesen hat, dass er viel, viel, viel mehr bereit ist zu geben. Und dass seine Macht auf unserer Seite ist. Und er fähiger ist zu geben als alle anderen. Wir sind die Empfänger seiner Barmherzigkeit. Lobt Gott für seine Liebe und Barmherzigkeit. Und dann macht das Lob vollkommen, indem ihr Gott voller Vertrauen alle eure Probleme, alle eure Kämpfe, alle eure Ängste betet, was euch auf dem Herzen liegt und bringt es zu Gott. Und findet Trost und Hilfe zur rechten Zeit bei ihm. Als Empfänger der Barmherzigkeit seid mit Lob erfüllt. Kommen wir zum Schluss. Wenn wir beten. Nein, eigentlich in allem, was wir tun. Aber fangen wir mit dem Beten an. Lasst uns beeindruckt sein, beeindruckt von Größe, gezwungen sein zum Lob. Lasst uns gerecht aus Gnade überwältigt sein von Lob. Lasst uns als Teilhaber der Herrschaft gehüllt sein in Lob. Lasst uns als Empfänger der Barmherzigkeit erfüllt sein mit Lob. Wie schaffen wir das? Ganz doll anstrengen und beim nächsten Gebet besonders konzentrieren? Nein, es wäre widersinnig, das jetzt zu sagen. Weil es ist ja allein die Kraft des Evangeliums, der Gnade, die uns helfen kann, zum Lob Gottes zu werden. Was können wir dann tun? Ich will anfangen mit betet die Psalmen. Sie werden euch dahin führen, dass alles in euren Gebeten auf dieses Lob ausgerichtet ist. Sie werden euch dahin führen, dass alles auf das Evangelium, auf Jesus hin aufgerichtet ist. Das Bitten, das Klagen, das Loben und das Danken und alles, was euch noch für ein Gebet einfallen würde. Jeder einzelne Psalm ist durchtränkt mit dem Evangelium wie dieser hier und baut darauf auf. Betet mit den Psalmen und eure Gebete werden Stück für Stück mehr von dem Evangelium durchzogen. Das ist die Kraft, die lebendig macht. Das ist die Pracht und die Herrlichkeit, an der wir teilhaben. Lass mich schließen mit den letzten Versen dieses Psalms. Als Gebet für uns alle. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden. Und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen.